Guten Morgen zusammen.
Sag mal alle Hallo Periscope. Weil wir haben uns entschlossen, die Session einfach mal auf Periscope hier von unserer Perspektive mitzunehmen.
Es das ist heißt, ja wenn, doch noch voll
geworden. Wenn ihr uns jetzt beim Periscopen periscopt, dann explodiert das Internet. Und wenn das noch auf jemand auf Facebook teilt, dann ergibt sich ein neues Universum wahrscheinlich.
Genau. Wir haben ja einen ziemlich undankbaren Slot heute, 10 Uhr morgens nach dem ersten Republikatag und der ersten Feierei. Wahrscheinlich für viele schwer gewesen, heute hier zu sein. Aber wir sind auch hergekommen, zu 50% sogar aus Mainz. Matthiewissen ist hier sozusagen der Vater des Heute-Plus-Gedankens, wenn man das so sagen kann.
Dankeschön.
Ja. Und Klaas Dammann, der sozusagen redaktionell den Hut auf hat bei uns, und zwei Moderatoren. Das wird also, es wird eine Menge geredet heute. Es
geht auch schon los. Ich habe schon den ersten Kommentar, fuck ZDF auf Periscope.
Sehr schön. Hey, passt doch, oder?
Ja, passt von, doch, ja. Von uns könnt ihr heute erfahren, sozusagen, wie man aus einem Shitstorm Bonbons macht. Und noch ein paar andere Sachen, die wir gelernt haben im ersten Jahr heute plus, dass unser Format jährt sich ja jetzt gerade wirklich, ne? Also wir haben jetzt gerade unseren ersten Geburtstag.
18. Mai.
Ja, in zwei Wochen.
Ja, genau, da sind wir im TV gewesen, aber für uns ist ja halt eigentlich der Internet
auf. 21.04.
21.04.
Oh, wir haben den Geburtstag verpasst.
Wir haben den Wir haben den Twitter eigentlich geblieben? Den haben wir auch nicht bekommen, okay.
Ja, das stimmt. Wir haben keinen Twitter-Kuchen bekommen und keine sonst wie...
Ja. Bonbons. Aber wir haben ein Video mitgebracht für euch.
Genau. Wo so ein erstes, das erste Jahr ist ja immer so ein Moment, wo man sich tief in die Augen guckt und fragt, wie waren wir eigentlich so? Und das wollen wir euch mal zeigen.
Kommt das Video jetzt?
Das wäre das Video Nummer 1.
Eine Perle aus unseren Kommentarspalten. Nutzer A, ich hoffe, diese Sendung wird eingestampft und heute Nacht kommt wieder.
Yes.
Nutzer B, ich hoffe, du wirst eingestampft und kommst heute Nacht nicht wieder. Und ein Dritter meinte ziemlich bald nach Sendestart, in 3 Monaten seid ihr eh weg vom Fenster.
Das waren eigentlich immer Momente, wo ich das Gefühl hatte, das Team hält zusammen und wir haben zusammen tatsächlich ein Produkt entwickelt und auf den Sender gebracht.
Wirklich überrascht haben mich die Kommentare unter unserem Grafikvideo, das erklärt, was ist der Ramadan. Mein Favorit ist der hier, finde ich absolut krass von der ZDF-Seite.
Nach einem Jahr heute plus zu sagen, was das schönste Erlebnis war, das ist nicht einfach. Das ist so, als würde man Eltern fragen, was das schönste Erlebnis mit ihrem Kind war. Die Eltern würden ja wahrscheinlich auch sagen, das Kind selbst ist doch das Tolle.
Wie sage ich das, ohne morgen entlassen zu werden? Es gab mal eine Rüge von oben, weil wir in einem Beitrag ein bisschen zu sehr experimentiert hatten. Und dummerweise war es ein Beitrag von mir.
Die Momente, die nicht so schön sind, sind natürlich die, wenn man harte Kritik bekommt und es war vor allem Kritik, die nicht sachlich ist.
Das war der Moment nach der Silvesternacht, als wir auf einmal alle selbst Gegenstand von Diskussionen waren.
Es gab viel berechtigte Kritik, aber uns wurden auch viele Dinge vorgeworfen, die einfach nicht stimmten. Vor allem habe ich gelernt, wenig zu schlafen, viel zu arbeiten und dabei ganz schön viel Spaß zu haben.
Zu was einige Autoren fähig sind. Also wenn man sie erstmal von der Kette lässt, also sie von den Barrieren der normalen Nachrichtenberichterstattung befreit.
Eine Sache, die mich echt überrascht hat, dass wir immer mal wieder denselben Vorwurf zu hören bekommen, und zwar wörtlich. Wir wären nämlich Kindernachrichten für Große.
Dieser direkte Kontakt mit den Leuten, permanent. Früher gab es im Fernsehen mal sowas wie Zuschauerpost. Heute gibt es ständig Kommentare, Korrekturen, du musst dich ständig damit auseinandersetzen. Das macht Riesenspaß.
Also was mich schon überrascht hat, wie hart die Auseinandersetzungen zum Teil sind, mit welcher Härte und Vehemenz zum Teil Argumente vorgetragen werden, wie rücksichtslos auch anderen gegenüber da diskutiert wird.
Mach's nicht.
Habt keine Angst, stürzt euch rein, probiert es aus.
Nein, mach's. Und horche ganz, ganz genau ins Internet rein.
Die Leute, die das doof finden, was ihr macht, uns euch auch sagen, die werden immer in der Überzahl sein und deshalb positive Rückmeldungen immer doppelt zählen.
Wenn ihr euch drauf einlässt, das lässt euch nicht wieder los.
Einfach Energie haben, Kreativität und immer ein Lächeln.
Immer lächeln.
Sehr immer lächeln,
schön. Ja. Wir sehen ihn auch zum ersten Mal gerade.
Ja, tatsächlich, lächeln, manchmal ist es ein Grinsen und manchmal ist es auch eher ein Zähnefletschen, wenn man so viel Kontakt wie wir mit Usern und Zuschauern hat. Wir hatten wirklich ständig Kontakt, wir reagieren, wir diskutieren. Und es bedeutet auch für uns natürlich eine Menge Arbeit, aber wir finden, das lohnt sich. Und vielleicht kann Elmar Thewissen mal erklären, warum sich das lohnt.
Ja, es lohnt sich, weil wir da Zuschauer erreichen, beziehungsweise User erreichen, die wir sonst als ZDF nicht mehr kriegen. Ich sag mal, ich habe die Zahl, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal gesagt, wir kriegen mit einer 19 Uhr Nachrichtensendung 170.000 unter 49 Jahre, 14- bis 49-Jährige, und interagieren eigentlich so gut wie nicht mit denen. Aber über Facebook, über Heute Plus, interagieren wir mit den Usern und mit den Jüngeren und da sind über 60% unter 40 Jahre alt. Und das ist ein Wert an sich, dass wir einen Feedback-Kanal bekommen, wo wir direkt miteinander diskutieren, streiten, Anregungen einsammeln, Ideen bekommen und dann versuchen, das auf Facebook, aber auch in Programmen entsprechend umzusetzen. Und da, ich glaube, da liegt die Zukunft sogar für Fernsehsender, weil wir haben tonnenweise Bewegtbild und daran können sich Emotionen und Diskussionen entzünden und das wollen wir eben nutzen. Heute Plus hat einen super Start hingelegt.
Aber mal provokant gefragt, lohnt sich das für die Leute? Ich meine, unsere Zahlen sind ja, gerade gucken 44 Menschen zu. Das ist für so einen Periscope-Stream so eine...
Das ist ja schon fast wie der Livestream um 23 Uhr.
Genau, das ist fast die gleichen Zahlen. Also das ist ja teilweise noch echt verhalten, muss man sagen, gerade was diese Sachen angeht, was Snapchat angeht, was Facebook Live angeht. Lohnt sich das überhaupt?
Also wir haben diese Diskussion natürlich im Haus gehabt. Das war interessant zu sehen. Es wurde Heute Plus ja immer beurteilt nach der Frage, wie gut schlägt sich das im Fernsehen und ist es besser oder schlechter als heute Nacht? Und das ist ein ganz schräger Vergleich, der falsche Maßstab. Ich will die Zahlen mal nennen. Wir sind bei 8,5% Marktanteil. Jawohl, das heißt genauso viel Marktanteil, wie die heute Nacht hatte, das Vorgängermodell. Da sagen uns die Medienforscher, sehr ungewöhnlich, dass ein neues Produkt, was so anders ist, es wenigstens schafft, das Gleiche wieder zu erzielen.
Vielleicht schlafen die auch alle ein.
Die schlafen alle ein, das wird sein. Und wir haben, und das ist ja interessant, wir hatten 750.000 Zuschauer, wenn ich es richtig im Kopf habe, im letzten Jahr bei der Heute Nacht. Bei der Heute Plus haben wir 70.000 mehr. Das heißt, in absoluten Zahlen haben wir tatsächlich was zugelegt. Allerdings nicht die Jüngeren, sondern die Älteren haben tatsächlich uns stärker eingeschaltet. Aber, und jetzt kommt's, diese ewige Diskussion, dass der Maßstab Fernsehen ist, ist völliger Blödsinn für die Heute Plus und für uns in der Nachrichtenredaktion. Denn über Facebook haben wir in dem Jahr jetzt 95.000 Follower erreicht. Wir haben Interaktionsraten, die deutlich höher sind als manche andere junge Angebote, wie Bento oder BU oder ähnliche Angebote. Und wir haben Videos, die abgerufen werden bis zu 2 Millionen Mal. Die 10 besten Videos von Heute Plus sind etwa 15 Millionen Mal zusammengerechnet, natürlich geklickt worden, angeschaut worden. Und das ist noch nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, was dann passiert, nämlich dass dann die Diskussion beginnt, dass der Streit beginnt, dass wir Anregungen bekommen und so weiter und auch reagieren. Und daran misst sich für uns der Erfolg von Heute Plus. Und der ist, wie ich finde, sehr bemerkenswert, aber auch noch sehr ausbaufähig.
Und manche Communities sind auch tatsächlich klein, aber fein. Also ich finde zum Beispiel gerade Periscope ist ein gutes Beispiel. Da haben wir tatsächlich wenige, aber sehr, sehr treue Fans.
Kannst jetzt winken.
Hi, ihr Lieben. Das sind nämlich tatsächlich, wir sind kurz davor, zusammen in die Britannien Urlaub zu fahren, kann man sagen. Und das ist ja auch ganz interessant. Wir haben eigentlich nicht nur eine Community geschaffen, sondern viele verschiedene,
ja,
die ganz unterschiedliche, ja, Arten haben, miteinander umzugehen auch.
Was uns, glaube ich, am meisten umgetrieben hat und was wir auch bemerkt haben, so in der Auseinandersetzung mit den Communities in den im letzten Jahr, ist, dass wir ein neues Rollenverständnis brauchen. Einen anderen Ansatz, wie wir mit Zuschauern, mit Usern, mit Menschen umgehen und vor allem, dass wir uns selbst in Frage stellen müssen. Und das Schlimme ist, die machen das die ganze Zeit für uns, auch wenn wir gar nicht wollen. Man wird quasi nach jeder Sendung in Frage gestellt, sei es, warum ich mein Hemd bis oben hinzugeknöpft habe oder sei es, warum Eva eine Formulierung benutzt hat oder warum in dem und dem Beitrag das und das gesagt wurde. Es wird ständig alles hinterfragt. Das ist teilweise sehr gut und teilweise natürlich anstrengend. Aber was mich da am meisten irgendwann bewegt hat, war darüber nachzudenken, was haben wir eigentlich für ein Rollenbild als Journalisten und wie gehen wir mit diesen mit diesem Feedback und diesen Shitstorms um? Und man wird ja quasi zu einer kritischen Selbstreflexion fast gezwungen, es sei denn, man macht irgendwie die Emojis mit den drei kleinen Affen so und hält sich einfach die Augen und die Ohren zu. Und was besonders auffällt, war halt natürlich im letzten Jahr diese Diskussion um Flüchtlinge, um AfD, um den Islam, weil einem da immer wieder Weltbilder begegnen, die man vielleicht so in der eigenen Lebenswelt, Filterbubble nicht drin hat. Und die kann man natürlich per se doof finden, wenn man das möchte. Man kann aber auch anfangen, sich mit denen zu beschäftigen und sich ja auch zu hinterfragen, ob man denen vielleicht auch nicht genug gerecht geworden ist in manchen Sachen. Und mir hat das einfach gezeigt, wie verschieden wir Welt wahrnehmen und Welt auch von anderen Menschen wiederum anders wahrgenommen werden, wie wir wahrgenommen werden in unserer Rolle, in dem, was wir machen. Und das ist manchmal ganz schön schwierig, weil dann natürlich ja Sachen vorgehalten werden, die man überhaupt nicht intendiert hat, die man gar nicht wollte. Und auf einmal merkt man, okay, das kann man tatsächlich auch so sehen, wenn man das möchte. Ich glaube, viele Journalisten haben da so einen Umgang mit, dass sie sagen, ich muss mir nichts vorwerfen lassen. Ne? Mir ist das egal, ich habe alles richtig gemacht. Und ich glaube, wir haben festgestellt, dass das der falsche Umgang ist.
Das stimmt. Auf der anderen Seite, also ich habe mich echt oft gefragt im vergangenen Jahr, was mit meinem Karma-Konto eigentlich nicht stimmt, dass wir ausgerechnet in dieser Zeit die Türen so weit aufmachen für Diskussionen, also gerade auf Facebook. Das ist wirklich eine Zeit, finde ich, in der sich Diskussionen so radikalisieren und auch andere Weltanschauungen überhaupt nicht mehr gelten gelassen werden. Also der Satz, ich respektiere dich trotzdem, obwohl ich anderer Meinung bin, der fällt einfach gar nicht mehr, besonders auf Facebook. Und da müssen wir auch einfach anders uns aufstellen. Also wir müssen dann teilweise auch tatsächlich die Mean Mami sein, die dann in den da reingeht und jetzt nicht unbedingt blockiert und löscht. Das machen wir wirklich nur als letzten Ausweg, sondern eigentlich immer gegenhält. Und da habe ich eigentlich gelernt, dass es so eine Regel gibt, get them first, but get them right sozusagen. Also wenn jemand was schreibt, was sehr oft vorkommt, zum Beispiel eine Behauptung aufstellt über einen leer geklauten Supermarkt, der von Flüchtlingen geplündert wurde, gleich reingehen und fragen, wo war das, wann war das und so weiter. Und dann hat man auch nicht mehr diesen Effekt, dass sich so viele darauf setzen und unsere Kommentarspalte zu so einem finsteren Ort wird.
Ja. Aber auf der anderen Seite kam halt oft die Frage, warum berichtet ihr denn nicht darüber? Also warum berichtet ihr nicht über den Supermarkt, der ausgeraubt wurde oder von den Missbrauchsfällen in Flüchtlingsheimen oder dass irgendwie jemand beraubt wurde, weil uns waren Flüchtlinge. Und da merkt man halt auch wieder, wie unterschiedlich diese Sachen wahrgenommen werden. Und wir kriegen immer dann wieder, Herr Thewissen, vorgehalten, wir wären nicht objektiv.
Ja, die hundertprozentige Objektivität gibt's nicht. Überall da, wo Menschen am Werke sind, werden Perspektiven mit einfließen, da werden auch Fehler gemacht. Aber eigentlich bin ich ganz froh, dass wir ausgerechnet jetzt in diesem Jahr oder in dieser Zeit heute plus gestartet haben, weil sonst würden wir ja an vielen Stellen genau das weitermachen, was wir über Jahrzehnte immer gemacht haben, nämlich irgendwelche Dinge verbreiten, von denen wir glauben, das sind dann die Wahrheiten und in einer extrem großen Selbstgewissheit unterwegs sein. Und wenn man so sich selbstgewiss fühlt, dann werden eigentlich die allergrößten Fehler gemacht. Und deswegen ist das, ich sag mal, für Journalisten die Möglichkeit zu haben, sich auch direkt erklären zu müssen, sich rechtfertigen zu müssen, aufmerksam gemacht zu werden auf Fehler, ist eigentlich sehr gut, weil das sorgt dafür, dass man noch sorgfältiger in seiner Arbeit ist. Das ist das Entscheidende. Was nicht passieren darf, ist, dass durch dieses, ich sage jetzt mal, angeschrien werden, das Schiedsrichter-Syndrom entsteht und der Schiedsrichter eben nicht mehr pfeift, weil er befürchtet, wieder angeschrien zu werden. Also wir müssen auch klar und deutlich machen, dass wir nach journalistischen Kriterien extrem sorgfältig arbeiten, alles hinterfragen. Und das kann man nur, wenn man das eben transparent macht, wenn man es erklärt. Und ihr lasst ja den Blick hinter die Kulissen und hinter die Arbeitsweisen eben der Nachrichtenredaktion auch zu.
Genau. Das Ganze ist quasi ein neues Verhältnis, würde ich sagen, von Zuschauer zur Redaktion, die wir versuchen zu etablieren.
Auch ein sehr persönliches Verhältnis tatsächlich. Ja. Also man bekommt echt tatsächlich viel. Also ich kriege zum Beispiel jeden Abend einen Snapchat. Wir haben noch keinen Heute-Plus-Snapchat-Account, aber wir bedienen das sozusagen von unseren persönlichen Accounts aus. Ich kriege jeden Abend einen Snapchat von jemandem, der mir schickt, was er zum Abendessen isst. Da reagiere ich jetzt nicht unbedingt drauf. Was soll ich dazu auch sagen? Aber es ist irgendwie, der fühlt sich irgendwie mir verbunden, ja.
Also man hat so eine Art, man geht eine Art Beziehung ein mit einem undefinierten Publikum. Teilweise ist es wie auf Periscope ein sehr kleines Publikum, wo man schon weiß, ah ja, okay, du bist es wieder. Teilweise ist es eine sehr diffuse Masse, wie auf Facebook. Aber man hat trotzdem immer das Gefühl, da ist jemand. Und das war was mir, als ich angefangen habe, 2007 Fernsehen zu machen, echt gefehlt hat. Ich habe einen Beitrag gemacht, der ist rausgegangen und hat es puff gemacht. Und danach dachte ich, okay, hat das irgendjemand gesehen? Hat es irgendjemand interessiert oder nicht? Und für uns ist das ja auch, was wir jetzt da machen, das ist auch fast schon so ein Buzzword, ne? Der Anfang des Produktions überhaupt, des Redaktionsprozesses. Und wir sind da ja auf sehr viele Sachen auch gekommen, Klaas, die wir so gar nicht auf der Kette hatten. Oder hättest du damit gerechnet, dass wir auf einmal eine riesige türkische Community haben?
Nein, das war tatsächlich eine interessante Erfahrung, die man mit einem relativ schlichten Video, das wir gemacht haben. Wir haben erklärt im Grunde genommen, das war in dem Film ja auch kurz angesprochen, was der Fastenmonat Ramadan eigentlich ist. Und das hat irrsinnige Kreise gezogen, dieses Video. Und tatsächlich waren ganz viele Leute total überrascht, dass wir uns diesem Thema überhaupt widmen als ZDF, das immer als total oberdeutsch vielleicht wahrgenommen worden ist in vielen Kreisen. Und dann erklären wir halt relativ detailliert, was der Ramadan ist und was da passiert. Und von da aus haben wir tatsächlich jetzt einige muslimische Follower, die uns relativ regelmäßig auch auf Themen hinweisen. Wir merken dann relativ bald, wenn es beispielsweise um den Kurdenkonflikt geht, wer türkischstämmig und wer kurdischstämmig ist. Das spaltet unsere muslimische Community relativ passgenau in diese zwei Hälften. Und wir haben auch schon erlebt, dass irgendwie unsere Seiten geflutet worden sind von Aufrufen, berichtet bitte, hier passiert was. Und wenn man dem wieder dann journalistisch und wieder mit beiden Seiten gerecht werdend, wenn man das aufgreift, liegt da wieder was ganz Neues, liegen ganz neue Themenfelder, die wir vielleicht übersehen würden. Genauso ist es auch mit einzelnen Aspekten von Themen. Natürlich, wenn wir uns mit einem Thema beschäftigen, das hochkomplex ist, wie irgendwie das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat, dann gibt es natürlich Leute, die sich ihr ganzes professionelles Leben damit beschäftigen und natürlich finden die Ungenauigkeit in unserem Stück und weisen uns dann idealerweise höflich darauf hin und das ist dann die Chance, wieder was Neues und was Weiterführendes daraus zu machen.
Haben wir auch ein Beispiel für, was man eigentlich machen kann aus so einem Shitstorm, ne? Aus Schweden quasi?
Genau. Wir haben einen ganz kurz gepostet, das können wir vielleicht kurz mal einspielen, brauchen wir den Ton gar nicht dazu.
Jetzt Clip Nummer 4, soweit ich weiß. Clip Nummer 4.
Der kommt gleich, der ist auch gut.
Genau.
Genau, das war nur ein ganz kurzer O-Ton, den wir eingespielt haben. Die stellvertretende schwedische Ministerpräsidentin, die begründet hat, warum die Regierung sich entschlossen hat, die Grenzen wieder stärker zu kontrollieren. Darauf hat sich, wie ihr euch vorstellen könnt, eine Riesendiskussion entwickelt. Die Kommentarspalte war voll mit irgendwie Anschuldigungen gegen die Grünen. Die ist Mitglied der Grünen Partei in Schweden. Aber auch, und das war interessant, gab es ganz viele Schlussfolgerungen, die gesagt haben, ja klar haben die Grenzen geschlossen. Die Zahl der Vergewaltigungen ist ja in Schweden um 4000x% angestiegen, allein wegen der Flüchtlinge. Und diese Zahl kam 5, 6, 7, 8 Mal irgendwie vor. Und der sind wir dann nachgegangen, dieser Zahl. Und tatsächlich findet man unter dem Stichwort Schweden und Vergewaltigung im Grunde genommen nur obskure, ja, Verschwörungswebsites und mit genau diesen Zahlen. Und diese Zahlen haben wir dann unserem Korrespondenten in Schweden gebeten nachzuprüfen. Und daraus ist dann der folgende Film entstanden, den wir auch kurz anspielen können.
Nummer?
Der darauf folgende, der fünfte?
Drei wäre es wahrscheinlich jetzt, oder?
Nee, drei ist...
Oh Gott, nicht drei, nicht drei.
Fünf ist es.
Na? Genau. Und da haben wir unseren Korrespondenten gebeten, einfach diese Zahlen mal zu fact-checken. Und tatsächlich, ja, die Zahl der Vergewaltigungen in Schweden ist gestiegen, aber aus einem ganz anderen Grund, nämlich, dass der Straftatbestand für Vergewaltigung einfach erweitert worden ist und deshalb mehr Taten sozusagen darunter fallen und deshalb auch die Zahl gestiegen ist. Und insgesamt ist die Gesetzgebung in Schweden dort schärfer und auch deshalb gibt es insgesamt eine höhere Zahl an Vergewaltigungsfällen in Schweden. Heißt also, es lohnt sich auch journalistisch, sagen wir mal, den ganzen Hass und die Beschimpfungen versuchen irgendwie wegzuschieben und dann diesen Themen nachzugehen und genau solche Aufklärungsarbeit dann zu leisten und zu gucken, wie ist es denn tatsächlich jenseits der Behauptungen. Und das war ein Beispiel, an dem uns das ganz gut gelungen ist.
Da würde mich mal interessieren, Herr Thewissen, haben wir das oder das heißt, wurde das früher Trademark auch gemacht? Also, dass man irgendwie einen Leserbrief bekam oder einen Fax und oder ein Anruf und dann wurde gesagt, das stimmt aber so nicht und dann haben Sie eine neue Geschichte daraus gebastelt oder ist das jetzt was völlig Neues?
Also, also wir haben natürlich auf die Briefe reagiert und das überprüft und dann entsprechende Antworten geschickt. Aber es ist, glaube ich, relativ selten gewesen, dass man dann in den Sendungen selber einer Sache nochmal intensiv nachgegangen ist. Die einzige Sendung, die das sich grundsätzlich immer auch vorgenommen hat, war das Heute-Journal oder ist das Heute-Journal. Aber mittlerweile ist das ja ein Trend. Wir haben sowas wie Fact-Checking gemacht. Das machen ja viele. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, hier auch vorgestellt, das war dann in der Zeit, nachdem wir hier waren, dass tatsächlich ja die Heute Plus gemeinsam mit Journalisten aus anderen europäischen Ländern Fact-Checking betrieben hat und bestimmten Thesen, Behauptungen von Politikern mal nachgegangen ist. In Spanien, in Frankreich war es, glaube ich, Libération hat mitgemacht und wir eben auch. Das heißt, Fact-Checking ist ein Trend, aber der ist nicht einfach von uns geboren, sondern die Nachfrage ist entsprechend da. Man will der Sache auf den Grund gehen. Man will Dinge stärker hinterfragen im Zeitalter der Lügenpresse. Und interessanterweise merken wir, dass zum Beispiel beim Heute-Journal, wo wir sowas immer schon mal gemacht haben, mittlerweile zum ersten Mal in der Medienforschung der Begriff auftaucht, Mensch, die sind ja investigativ beim Heute-Journal. Dabei haben wir da nichts anderes gemacht als früher, also haben auch einfach nur mal Fakten hinterfragt oder Dinge hinterfragt und Fakten nochmal herausrecherchiert und auf einmal merkt man, das wird unglaublich angenommen. Und hier liegt, glaube ich, auch der Schlüssel für uns insgesamt bei all dem Lärm, der da draußen unterwegs ist, weil jeder ja Informationen verbreiten kann, wie Ohanian von Reddit das mal gesagt hat, ist es eben so wichtig, dass wir uns stärker verpflichtet fühlen, Sachen nachzugehen und klarzumachen, das sind die Fakten und nicht all der Lärm, der da draußen unterwegs ist.
Sind also wirklich auch Barrieren gefallen, auch uns gegenüber, finde ich, weil...
Ja, aber das sind wir auch selbst schuld, muss ich sagen.
Ja, wir sind selbst schuld. Wir hatten, ich habe zum Beispiel einmal den Fehler gemacht, ein Sweatshirt anzuziehen. Das ist im Fernsehen etwas, was man irgendwie auf gar keinen Fall machen sollte.
Ich das gehört nicht zum Styling-Programm.
Ja, also es ist irgendwie trotzdem ein Unterschied, ob man jetzt wirklich einen Briefumschlag adressiert, ZDF-Zuschauerredaktion, oder ob man einfach irgendwie ganz schnell schreiben kann, wie siehst du denn aus so ungefähr? Aber es gibt tatsächlich auch Leute, die sich richtig Mühe geben. Ich habe zum Beispiel drei, ich weiß nicht, wie sie zusammenhängen, aber drei Fake-Twitter-Accounts. Mein Nick ist die Lemke und es gibt die neue Lemke und der neue Lemke und alle möglichen anderen Sachen, wo dann auch so.
Kennt die jemand? Kennt jemand diese Twitter-Accounts?
Die sind sehr unterhaltsam. Die werden auch wirklich gut bestückt. Mit zum Beispiel Slow-Mos von Grimassen, die ich gemacht habe während einer Moderation. Das finde ich aber alles noch irgendwie ganz niedlich. Es gibt aber auch zum Beispiel Menschen, die als Puppe auftreten bei Twitter. Ein spezieller User ist das, der eine Puppe hat, die sozusagen für ihn spricht. Das ist alles so ein bisschen schizophren. Der dann auch von mir eine Puppe angefertigt hat und mit der er dann zusammen auftritt.
Ich habe keine bekommen.
Bei diesem Titel Nummer 3 zu sehen, wenn das die Regie mal kurz anspielen könnte.
Jetzt kommt die 3.
Sehr schlechte Tonqualität, aber...
Ganz grundsätzlich.
Nee, Titel Nummer 3. Oder 2, Entschuldigung.
Nee, es war die 5, glaube ich.
Nee, die 2. Nein, das war die 2.
Ja, genau. Ja.
Das bin ich, ja, und die Puppe, und überhaupt.
Ich wusste gar nicht, dass du Klavier spielst.
Ja, ich auch nicht, es ist sehr schön.
Es wird auch gesungen in dem Clip.
Ja, ich denke, wir haben alle einen Eindruck bekommen, was wir da so also entgegensteht.
Oder wollt ihr noch ein bisschen gucken?
Das Gruseligste daran ist natürlich echt die Tonqualität, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz ist das natürlich im Schein der Kerze, kann man sich darüber schon Gedanken machen, ob das nicht auch ein bisschen besorgniserregend ist.
Ich glaube, dass es Moderatoren immer das Problem hatten, dass sie natürlich irgendwie Post bekommen haben oder angegangen wurden, aber jetzt ist es natürlich noch sehr viel direkter, weil man guckt halt morgens in die diversen Kanäle und merkt halt sofort, da mag mich jemand nicht. Und man kriegt das halt sehr direkt mit. Und das führt natürlich auch zu einer ganz neuen Rolle, weil wir noch viel mehr, glaube ich, als Vertreter von Institutionen gesehen werden. Man kriegt mal besonders von den diversen Verschwörungstheoretikern immer wieder um die Ohren gehauen. Ich werde direkt gefragt, ob ich jetzt auch Transatlantiker sei. Ich habe zum Glück mal vor anderthalb Jahren einen Artikel darüber geschrieben, dass ich es schwierig finde, wenn Journalisten in solchen Vereinen sind. Den kann ich dann zum Glück immer reinreichen.
Darüber haben wir auch gestritten, weil ich in der Atlantikbrücke bin.
Genau. Aber ich habe diesen Artikel damals schon geschrieben, da kannten wir uns noch nicht. Und deswegen kann ich den jetzt immer so entlastend reinreichen und kann sagen, ich bin's nicht übrigens. Und das, aber natürlich sind wir auch selbst dran schuld, wie gesagt. Also wir stürzen uns auch in die Diskussion rein. Wir gehen mit den Leuten 1:1 in Clinch und das halt teilweise schon morgens um 10 im Bett oder abends um 1:30 noch. Ich glaube, in der Anfangsphase habe ich bis 3:30 nachts noch kommentiert, weil man so drauf war. Und jetzt willst du die Geschichte von den Impfgegnern erzählen?
Ach, ja, die Impfgegner. Ja. Aber was man vielleicht noch dazu sagen muss, um es jetzt nicht ganz so negativ aufkommen zu lassen, ist, dass es ja auch echt Spaß macht, weil man wirklich oft die Reaktion bekommt, erstaunlich oft immer noch. Krass, ihr antwortet ja wirklich. Und das ist, glaube ich, immer wieder schön, dann zu sagen, ja, wir antworten wirklich.
Komm, jetzt die Geschichte mit den Impfgegnern.
Die Geschichte mit den Impfgegnern. Oh Gott. Oder möchtest du sie erzählen? Es war wirklich der erste Monat heute plus. Wir haben die Frage in den Raum gestellt.
Wir waren jung und naiv.
Wir waren jung und naiv und wir wollten eine suggestive Frage zum Thema Impfen stellen und haben dann auch eine gefunden und die lautete: Impfen bringt's was oder bleiben lassen?
Und wer findet, dass es eine gute Formulierung ist? Wer meint, hätten das sein lassen sollen?
Nicht wirklich die Immunisierungskraft von Impfserien anzweifeln wollen, aber wir wurden dann sofort in die Impfgegner-Ecke gestellt und unglaublich überfallen.
Genau, und zwar von solchen, die genau sich zur Aufgabe gemacht haben, diese Impfgegner wiederum zu widerlegen und ihnen keinen Raum zu lassen. Und die befürchteten jetzt, dass wir quasi ein neues Format für die Impfgegnerschaft ins Leben gerufen hatten. Wir hatten eigentlich eher gedacht, dass wir Argumente tatsächlich von Impfgegnern bekommen und die hätten dann entkräften können für den Beitrag. Aber so ist dann der Beitrag, nachdem wir das so einigermaßen wieder eingefangen hatten, hat uns ein bisschen Kraft gekostet, selbst verschuldet, mini bisschen, haben wir dieses Thema dann wieder in eine komplett andere Richtung gelenkt. Es war also nicht mehr Impfmythen-Busting, sondern es war eher die Frage, was ist so irrsinnig emotional an dieser Debatte, weil von allen Seiten wurde aufeinander eingedroschen, wir irgendwie mit dazwischen. Und dieser Frage nachzugehen, woher kommen die Emotionen bei diesem Thema, war dann ein ganz lohnenswerter Ausflug, der ja Kraft gekostet hat, aber dann doch wieder ein interessantes Ergebnis gebracht hat.
Genau, Kraft und Zeit auf jeden Fall. Ein anderer Punkt sehen wir hier gerade sehr schön, den wir verfolgen, sind natürlich irgendwie Streaming-Tools, sowohl was den Redaktionsalltag angeht. Das kam auch gerade bei den Kommentaren, dass es so toll ist, dass man einen Einblick in den Redaktionsalltag bekommt. Nun muss man dazu sagen, ich gucke am liebsten Streams, wo wirklich was passiert, also wo jemand in Disneyland ist oder was auch immer.
Oder auf dem Oktoberfest.
Oder auf dem Oktoberfest oder auf der Republika. Und deswegen kommt es uns manchmal fast ein bisschen redundant vor, wenn wir immer wieder das Studio zeigen oder uns in der Maske zeigen oder sowas. Das kommt aber echt gut an. Einige finden es aber auch total, also finden es ist zu viel Nabelschau. Also es polarisiert auch ziemlich. Was aber ziemlich gut läuft, ist tatsächlich auch die Sendung zu streamen. Also die Sendung selbst tatsächlich mittlerweile jetzt bei Facebook Live laufen zu lassen.
So, und wir machen jetzt gleich mal eine Demonstration, weil ich habe gerade hier einen Periscope-Kommentar bekommen. Wir sind zu wenig selbstkritisch. Möchte jemand etwas mehr hören darüber, was gescheitert ist? Und genauso machen wir das dann auch teilweise in den Sendungen oder in den Streams. Das heißt, wir nehmen die Frage auf und ich reiche sie an Klaas weiter. Klaas, wo sind wir hart gescheitert? Wo haben wir einen krassen Fail begangen? Los, pack aus. Oder weißt du gerade keinen?
Also der...
Weißt du?
Ja, Entschuldigung. Natürlich, wo Menschen unterwegs sind, passieren Fehler. Wir hatten beispielsweise einen Beitrag, da ging es um... Genau, hier um den Hackerangriff auf den Bundestag.
Letztes Jahr,
genau. Und da saßen wir irgendwie zusammen, haben darüber beraten, in welche Richtung wir unser Stück da drehen und haben geguckt, in welche Ursachen das haben könnten und sind dann auf eine veraltete Information gestoßen, dass der Bundestag noch auf was XP oder was läuft.
Ja.
So, dummerweise gab es dann gerade ein Update irgendwie ein paar Monate davor, aber wir waren noch auf der Version davor und haben gesagt, nun ja, die sind noch auf XP. Kein Wunder, dass sie so einfach gehackt werden. Das war natürlich mal blank falsch. So. Und da gab es auch relativ schnell die ersten Korrekturen oder Hinweise darauf. Und das ist dann
Hacker im Grunde genommen oder Computerexperten sind da ja auch nicht weniger ungnädig als Impfgegner, muss man sagen. Ne?
Ja, auch völlig, ist ja auch völlig okay. Und dann kann man im Grunde genommen auch nichts anderes machen, und das haben wir dann ja getan, als zu sagen, das ist ein Fehler, der ist unterlaufen aus den und den Gründen. Und man erklärt es und macht es transparent und stellt es dar. Das ist die einzige Chance. Und das ist auch... dann kann man auch wieder ins Positive wenden und sagen, nächstes Mal muss ich mich da nicht hinstellen. Also gucken wir noch genauer drauf auf unsere Abläufe und versuchen die klarzuziehen, dass uns das nicht wieder passiert.
Das Interessante.
Mea Culpa kam auch echt gut an, ne?
Das kam ganz toll an, ja.
Nee, aber hat sich Klaas gegeißelt.
Es ist halt echt so, dass wenn man dann tatsächlich auch sagt, okay, wir haben Scheiße gebaut und das ist aus den und den Gründen passiert, weil wir haben zum Beispiel es einfach versäumt, nochmal nachzufragen, weil wir gerade im Stress waren. Dann kommen zwar immer zwei Leute, die sagen, ja, es ist aber keine Entschuldigung.
Und dafür zahle ich euch?
Dafür zahle ich euch mit meinen Zwangsgebühren. Klar, das gibt's. Das ist auch irgendwo nachvollziehbar, weil es ist im Grunde keine Entschuldigung, es ist eine Erklärung. Es ist eine, also man kann nicht sagen, das ist okay gewesen. Aber man hat sich halt dann wieder ins mentale Notizbuch geschrieben, nächstes Mal doch nochmal anrufen, auch wenn es nur 5 Minuten sind. Manchmal hilft es halt. Und bei der großen Masse der Leute ist es aber dann sehr gut angekommen. Immer wenn wir gesagt haben, das war falsch oder ich gucke nochmal nach. Es sei denn, es sind wirklich die Hardcore-Menschen, die eh denken, dass wir alle von Merkel ferngesteuert sind. Die kriegen wir nicht mehr auf unsere Seite. Und da kann ich auch jedem nur raten, vergesst es. Sobald bestimmte Keywords fallen, wie Zwangsgebühr zum Beispiel, kann man eigentlich gleich aufhören zu reden, also zurückzuschreiben, weil das lohnt sich einfach nicht mehr.
Man kann eigentlich nur noch den Schaden begrenzen und sozusagen, wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich versuchen, die anderen zurückzuhalten, da jetzt auch noch auf diesen Zug aufzuspringen und sich irgendwie mit einer kleinen Gegenrede einfach sozusagen ein bisschen Luft machen.
Aber was, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, wir experimentieren ja bewusst. Wir probieren ja alles Mögliche aus. Ihr habt ständig neue Ideen, jeden Tag. Und das ist unglaublich wichtig, dass wir das auch machen. Das führt aber manchmal dazu, dass man so ein bisschen von seinem eigenen Enthusiasmus davongetragen wird. Darüber haben wir ja hin und wieder mal geredet, zum Beispiel, wenn am Abend irgendein Ereignis noch passiert.
Das klingt jetzt wirklich so, wir hatten Gespräche miteinander, ernste Gespräche.
Nein, wir haben eine Redaktionsdiskussion oder Konferenz gemacht. Und das ist ja auch richtig. Da passiert noch was im Laufe eines Abends. Und Heute Plus hätte eigentlich die Möglichkeit und eigentlich auch den Auftrag, erst einmal abzubilden, was da eigentlich entschieden ist, bevor man dann in die nächste Drehung geht und mit Analyse oder Bewertung daherkommt. Und da fühlten auch die User und Zuschauer sich nicht gut informiert, weil ihnen die Grundinformationen fehlten, was eigentlich an dem Abend passiert war. Das sind so Sachen. Oder wo wir ja auch mal Dinge gemacht haben bei Heute Plus, wo wir hinterher gesagt haben, hey, das war ja eigentlich nur die eine Seite. Warum haben wir eigentlich die andere Seite vergessen darzustellen? Also wo es auch mal ans journalistische Handwerk rangeht. Es wäre ja falsch zu sagen, dann experimentieren wir halt nicht mehr. Das wäre grottenfalsch. Und deswegen haben wir anfangs ja auch uns gesagt, wir rechnen damit, dass wir pro Monat 5 bis 7 Programmbeschwerden kriegen, die beim Intendanten landen. Und dann kriegen wir Druck von oben. Und das ist ja interessanterweise nicht passiert, weil uns eingeräumt wird.
Verdammt.
Versagt. Verdammt, ja, Versagen. Weil uns eingeräumt wird, wir probieren Dinge aus, aber wir lernen auch, wenn wir Fehler gemacht haben und wir interagieren und stellen uns auch der Kritik.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass genau da die Transparenz auch ansetzt und sagt, wir nehmen jetzt bewusst diese Perspektive ein, um das eine Thema zu beleuchten. Wir stellen uns jetzt bewusst auf diese Seite. Ich glaube, sobald man das transparent formuliert, kann das auch akzeptiert werden. Und wenn man dann im nächsten Schritt noch was nachreicht oder einen zweiten Beitrag nachreicht, der eben dann auf der anderen Seite sozusagen die Dinge betrachtet, dann kommt man ja insgesamt auch wieder in die Balance und hat dann in dem Angebot beide Seiten vertreten. Wir haben zum Beispiel sehr intensiv, als die Diskussion lief, über die sogenannte Homo-Ehe berichtet und haben auch zum einen die Befürworter, ein schwules Paar beispielsweise, aus ihrer Sicht erzählen lassen, aber gleichzeitig auch die strikten Gegner einer schrittweisen Gleichstellung der Lebensformen einfach mal zu Wort kommen lassen, um zu hören, was sind denn ihre Argumente? Und sie haben die bei uns ausgeführt. Und wie gesagt, solange man das transparent macht und sagt, das ist der Standpunkt, von dem aus auf dieses Thema geguckt wird, ist das eine Möglichkeit, auch diese Standpunkte dann darzustellen.
Ja, bei Periscope kam gerade noch der etwas schnippische Kommentar, ein Fehler wie der XP-Fehler sei kein Scheitern. Ja, das Scheitern, was ich so sehe, vielleicht, was ein bisschen schade ist, dass es nicht so richtig geklappt hat, war tatsächlich an euch Periscoper gerichtet ein bisschen, dass wir nie so richtig die große Masse bei Periscope für unsere Sendung um 23 Uhr, für den Stream um 23 Uhr gewinnen konnten. Es hat verschiedene Gründe. Wir hatten tatsächlich auch...
Der Ton.
Bitte?
Der Ton war das Problem.
Ja, der Ton war das Problem. Paris Group unterstützt ja keine externen Videoquellen und wir haben uns tatsächlich was gebaut, um den Bildschirm im Hauskanal abzufilmen und dann sozusagen das einzuspeisen bei Periscope. Das klingt genauso kompliziert, wie es ist, und das hatte tatsächlich auch einfach den Haken, dass die Tonübertragung teilweise gehakt hat oder zu leise war oder zu laut war oder übersteuert, und das haben sie uns echt nie so richtig verziehen, die Periscoper. Die sind dann irgendwann abgesprungen, und als ich neulich die Hashtag-Konferenz gesehen habe mit Jan Böhmermann und er abgeschaltet hat, weil er nur 1000 Zuschauer hatte, habe ich ein bisschen geweint. Wir haben das auch schon für 20 gemacht. Ja.
Wir machen es auch vor 20, genau. Um nochmal zum Shitstorm zurückzukommen, es gibt ja auch einfach Situationen oder Themen, da kann man es keinem recht machen. Also egal, wie man es macht, einer schreit immer, das war jetzt nicht objektiv. Am schönsten finde ich es immer, wenn man einen Beitrag macht und es steht einer drunter, dann schreibt endlich objektiv, und darunter steht sowas Subjektives, Lügenpresse, verfälschen, das gibt's ja gar nicht. Und das ist natürlich, sind so Themenfelder wie jetzt der Islam, Zuwanderung, aber auch Israel. So, das, ich möchte ehrlich gesagt mit der Kollegin nicht so richtig tauschen, weil egal was sie macht, die wird immer angemeckert. Und wir haben sie auch gebeten, da mal was zu sagen. Ne? Das ist der Clip Nummer.
Genau. Ich beschreibe kurz die Situation. Sie hat ein Stück gemacht über eine Lehrerin, die im Gazastreifen unterrichtet und von einer internationalen Organisation ausgezeichnet worden ist als die beste Lehrerin der Welt. Der Papst hat die Laudatio gehalten. Unsere Kollegin Nicolai Albrecht hat dann ihre Arbeit porträtiert von der Lehrerin, und das Stück war kaum irgendwie draußen, dass es schon die ersten Vorwürfe gab. Ja, aber Moment mal, wie könnt ihr diese Frau zeigen? Ihr Mann ist doch ein Terrorist. Und diese Vorwürfe gab es mehrfach. Also haben wir die Kollegin wieder in die Recherche geschickt und sie gebeten zu gucken, was ist eigentlich mit diesem Mann? Und sie hat herausgefunden, ja, der war vor Jahren, noch bevor er die Lehrerin geheiratet hatte, war er tatsächlich verwickelt in einen Anschlag, hat eine Strafe verbüßt und abgesessen und ist inzwischen Regierungsberater der palästinensischen Regierung. Und sozusagen diese Recherche nochmal nachzuziehen, um zu sagen, ja, es war aber trotzdem richtig, über diese Frau zu berichten, das war etwas, was unsere Kollegin tatsächlich auch schon kennt. Und ihre
Nummer 3 ist es, da bin ich mir jetzt wirklich sicher.
Jetzt bist du sicher. Wir probieren es mal.
Ganz grundsätzlich kann ich sagen, dass wir, egal welche Art von Bericht wir hier in Israel oder auch über die palästinensischen Gebiete machen, wir immer einen Shitstorm ernten. Manchmal ist er ein bisschen größer, manchmal ein bisschen kleiner. Und das liegt wohl auch daran, dass der Konflikt hier so hoch emotional wahrgenommen wird, dass also viele Zuschauer mit einer bestimmten Brille sich die Berichte anschauen, dass sie schon vorher glauben zu wissen, wer hier Recht hat, wer Unrecht hat oder wem Unrecht geschieht. Jeder, habe ich manchmal das Gefühl, weiß, den Nahostkonflikt zu deuten, zu analysieren, und das natürlich viel besser als die Korrespondenten hier vor Ort. Daran haben wir uns mittlerweile gewöhnt. Das Gute ist, die Kritik kommt meistens von beiden Seiten, und das macht es für uns hier leichter.
Ja, also wir sehen, wir bestehen in einem neuen Spannungsverhältnis zwischen diesen verschiedenen Parteien, auch zu moderieren. Das ist ja dann auch unser Job. Und wir versuchen eben mit solchen Tools wie Periscope, wie Facebook Live, versuchen wir ein Stück von diesem verlorenen Vertrauen, das es ja auch irgendwie gibt, gerade in der großen Diskussion, wiederherzustellen, weil die Menschen uns halt wieder direkt ansprechen können und direkt mit uns reden können. Vielleicht kurz bevor wir haben noch 20 Minuten, wir würden auch gerne eure Fragen zulassen natürlich. Die Periscoper sind hier privilegiert, ne? Ist wieder typisch.
Social first.
Genau, Social first, real life last. Vielleicht ganz kurz, wir haben bei den Anschlägen von Paris letztes Jahr, da waren wir quasi noch so, ja, ich habe Schwein gehabt, muss ich sagen. Also ich war wirklich froh, dass ich nicht da in die Bütt springen musste, weil das Heute-Journal aufgrund des Fußballspiels später lief. Das ganze Team war noch da, Marietta Slomka war noch im Sender, und sie haben dann die Live-Sendungen gemacht, die Sondersendungen, und wir haben dann nicht gesagt, wir gehen nach Hause, sondern wir bleiben halt da und wir streamen halt aus der Redaktion, was wir so mitbekommen. Und im Grunde konnten wir auch nicht sehr viel mehr sagen als alle anderen. Und das haben wir die ganze Zeit auch gesagt. Aber es gab so das Gefühl, Leute gucken rechts Marietta Slomka oder die ARD oder NTV und gucken uns auf dem Smartphone noch zu, wie wir da sitzen und was erzählen. Auch mit Herrn Thewissen, der dann später dazu kam, nachdem er im Heute-Journal war. und wir uns unterhalten haben. Und das war irgendwie dieses Gefühl der Gemeinschaft. Wir sind hier nicht alleine, wir machen das noch zusammen. Da ist noch irgendjemand, ich kann mich mit dem mal austauschen. Und das war schon eine neue Art der Berichterstattung, glaube ich. Und aber auch so ein neues Gefühl für uns, da ist tatsächlich jemand, da möchte, die Menschen möchten vertrauen. Und das ist etwas, was mir oft aufgefallen ist. Die Leute möchten wissen, wem sie glauben können. Und die einzige Chance, die wir haben, ist, ihnen zu vermitteln, dass sie uns hoffentlich glauben können. Und wenn wir uns getäuscht haben, dass wir das dann auch wieder gerade biegen.
Vielleicht kann ich da nochmal ergänzen. Wir stellen ja auch fest, wenn wir in Heute Plus unsere Korrespondenten dann schalten, die reden ganz anders als in der 19 Uhr oder im Heute-Journal. Weil da haben sie mehr Zeit, sie können ein bisschen was von ihrer Recherche erzählen, sie lassen sogar ein bisschen blicken, wie sie das empfunden haben, also wie es ihnen am Rande des Gipfeltreffens ergangen ist oder wie sie an die Informationen herangekommen sind. Und das sind alles Dinge, wenn wir einfach näher ranrücken aneinander, Moderatoren, Journalisten, auch an die Nutzer, an die Zuschauer, dann kann auch das vertrauensbildend sein am Ende. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Jahr, und das muss ich jetzt nochmal loswerden, hier schon mal gesagt habe, aber diese Diskussion um Lügenpresse ist ja eigentlich steinalt. Der Thomas Jefferson in den USA hat damals gesagt, man sollte keine Zeitung lesen, weil Zeitungen sind angefüllt mit Lügen und Falschheiten und darum ist besser, wenn man gar keine Zeitung liest, weil der, der es nicht tut, ist besser informiert als der, der es tut, weil er sonst die Falschheiten und Lügen abbekommt. Das heißt, die Diskussion ist immer dann besonders groß und besonders hart, wenn Themen polarisieren, wenn Emotionalisierung da ist. Und der gleiche Typ, Thomas Jefferson, hat aber mal gesagt, wenn ich entscheiden kann zwischen einer Regierung und einer unabhängigen Presse, entscheide ich mich immer für eine unabhängige Presse. Und das ist der Spagat, den wir wieder haben und wo wir, glaube ich, jetzt die Werkzeuge haben, noch besser mit diesem Spagat umzugehen.
So, okay. Jetzt seid ihr dran.
Genau, wir haben gerade getuschelt, ob wir jetzt die Zuschauerfragen nehmen. Und ja, das machen wir, das Klarlicht.
Wenn ihr welche habt. Da ist eine Frage, da rennt das Mikrofon zu euch.
Hallo, Sebastian Sulka. Ich habe eine Frage, die so ein bisschen in diese Vorwurfsrichtung Kindernachrichten für Erwachsene geht, ohne dass ich da selber reinschlagen will. Aber wenn ich so diese jüngeren Formate, sei es Heu Plus, sei es Bento, was es da immer noch alles gibt, lese, ich persönlich fühle mich dann nicht vollständig oder in dieser Tiefe informiert, die ich woanders bekommen kann. Und meine Frage wäre, erlebt ihr das in eurer Arbeit auch, dass ihr quasi, um in die Breite zu gehen, so ein bisschen Tiefe einfach lassen müsst? Oder wie geht ihr damit um, dass es da verschiedene Dinge gibt, die man quasi abdecken muss und wo man nicht alles gleichzeitig machen kann?
Glaube ich, am besten Klaas zu beantworten, oder?
Naja, ja, wobei es ja auch zwei verschiedene Vorwürfe wären dann. Ne? Also die Kindernachrichten hauen, glaube ich, immer in die Kerbe, weil wir einfach auch eine andere Sprache haben und eben nicht so nachrichtlich versuchen zu sprechen, dass wir vielleicht eventuell nicht ernsthaft genug wären bei der Sache. Und das mit der Tiefe ist vielleicht wirklich eher eine Frage der auch unseres Verständnisses als Sendung am Ende des Tages.
Für uns ist halt die Frage, wie viel Hintergrund und wie viel Orientierung wir liefern können auch. Also dafür haben wir ja beispielsweise unsere Grafikvideos, die sich ja sehr konkret immer eine Frage vornehmen und diese versuchen dann zu beantworten. Aber natürlich ist es unser Ziel, da hintergründiger und anders zu informieren, dass man quasi über das aktuelle Ereignis hinaus noch mehr mitnimmt von dem, was am Tag passiert ist. Das gelingt uns natürlich mal besser, mal nicht ganz so gut, aber ich würde nicht sagen, dass es bei uns an Tiefe fehlt. Ich finde, wir haben häufig Gespräche, die gerade auch mit Experten und wo wir einfach drei Fragen an einen Experten stellen, zu einem Thema schon sehr in die Tiefe gehen und ist manchmal für einen späten Abend an die Sendung gedacht, fast schon ein bisschen zu intellektuell, hätten wir das Gefühl, so aus früheren Zeiten der Heute Nacht. Aber gleichzeitig merken wir, dass das gut funktioniert. Noch ein Beispiel vielleicht. Zur Weihnachtszeit hatten wir zwei Stücke parallel laufen in unserer Timeline. Das war zum einen die fünf besten Last-Minute-Weihnachtsgeschenke Das war das eine von einer jungen, sympathischen Reporterin hier aus Berlin gemacht. Und das andere Stück war, ein historisches Proseminar über die Wurzeln des Syrienkrieges. So, Hände hoch, wer meint, dass Last-Minute-Weihnachtsgeschenke besser gelaufen ist? Und die Gegenprobe? Ja, tatsächlich ist das syrische Proseminar besser gelaufen mit irgendwie 200 Teilungen statt irgendwie 30 oder was die Weihnachtsgeschenke. Also der Bedarf nach so einer orientierenden Funktion, den merken wir auf jeden Fall und versuchen ihn auch zu erfüllen. Einfach weil die Leute natürlich merken, dass dieser Konflikt genau mit dem zu tun hat, was sie täglich erleben. In der Flüchtlingsfrage ja beispielsweise auch. Und wenn wir da den Leuten was an die Hand geben können und sagen können, hier habt ihr noch ein bisschen Wissen, was über den Tag hinausgeht, das vielleicht erklärend ist und mit dem ihr nochmal diese Geschichte von der anderen Seite betrachten könnt, dann ist das immer ein gelungenes Ding.
Ich glaube aber trotzdem, das ist auch so ein gängiges Missverständnis. Es sind ja verschiedene Darstellungsformen, die wir immer haben. Und Bewegtbild hat einen großen Vorteil, dass man sich Sachen angucken kann, aber auch einen großen Nachteil, dass Sachen eher nicht unbedingt immer hängen bleiben. Vor allem, wenn sie wirklich abstrakt sind. Und man kann, glaube ich, einen 2:30 Beitrag nicht mit einem Zeitdossier vergleichen. Also das sind einfach eine Unmenge mehr an Informationen. Und da finde ich es ein bisschen merkwürdig zu sagen, ja, da fehlt mir die Tiefe. Wenn du Tiefe möchtest, dann muss man wirklich teilweise eine Dokumentation sehen, eine Reportage, 30 bis 60 Minuten oder ein dickes Buch lesen. Weitere Fragen? Ja,
wobei eine Sache oder, vielleicht ach, noch, genau entschuldige bitte, hold the thought. Wir haben tatsächlich auch noch was vor, also auch aufgrund der Erfahrung, dass unser 23-Uhr-Stream nicht die Diskussionsbreite auslöst, die wir uns gewünscht haben. Das liegt vielleicht auch daran, dass ein Beitrag, der 2:30 läuft, da entscheidest du dich erst vielleicht bei 2:15 irgendwas zu schreiben und dann ist das Thema auch schon wieder vorbei. Das liegt einfach im Gesetz der Serie sozusagen. Und wir haben jetzt eigentlich vor, den 23-Uhr-Stream nochmal komplett zu revolutionieren und da dann wirklich komplett in die Tiefe zu gehen, das würde dich freuen.
Genau, wir versuchen also dadurch, dass wir festgestellt haben, dass manche Live-Videos, die wir gemacht haben, unglaublich gut laufen, die sich nur mit einem Thema und für Fernsehleute, sagen wir, unter jetzt bildlich nicht gerade so attraktiven Bedingungen stattfinden, also einfach ein Telefoninterview, das man irgendwie live mitverfolgen kann. Trotzdem
ein abgefilmtes Skype-Telefonat, eigentlich im Grunde das Schlimmste, was man als Fernsehmann machen kann.
So, aber das beschäftigt sich mit einem Thema, wird geguckt. Und das wollen wir übertragen auf diesen Stream und sagen, wir nehmen uns ein Thema vor, das wir noch intensiver beleuchten, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Auf der kurzen faktischen Ebene, was ist passiert? Auf der hintergründigen Ebene, was musst du wissen, um orientiert zu sein, um den Hintergrund zu wissen? Und da wollen wir natürlich auch gucken, dass wir da auch wieder Gespräche, auch mit unseren Korrespondenten, die sich bei uns nochmal ganz anders äußern können, das mit einzubauen, um so auch wieder noch mehr Interaktion zuzulassen. Das heißt, wenn es eine Frage dazu gibt, können wir sie gleich weitergeben. Natürlich, weil das Problem, und dann wundere ich die beiden sehr dafür, wie Eva und Daniel in den Livestreams zum Teil auf Fragen noch eingehen können. Das können Sie natürlich nicht bei allen fragen und das nochmal weiterzugeben an jemanden, der sich noch intensiver beschäftigt hat mit Themen, sei es ein Reporter, der ein Stück bei uns gemacht hat oder halt ein Korrespondent. Das ist das Ziel, das wir uns für die nächste Zeit jetzt vornehmen und da steckt nochmal einiges Potenzial drin.
Genau. Da vorne. So. Wer war zuerst? Ach, da ist schon ein Mikrofon. Da vorne ist auch eine Frage als nächstes dann.
Ja, spricht. Also ich habe keinen Facebook aus Prinzip und ich habe den Eindruck über die letzten vielen Jahre, dass das Internet beginnt irgendwie nur noch in Facebook stattzufinden. Die Frage an euch, habt ihr euch überlegt, ohne Facebook zu arbeiten? Falls ihr das massiv ablehnen müsst, die nächste Frage, kann es sein, dass da eine Art Abhängigkeit entsteht und für mich quasi ein Druck entsteht, an Facebook teilnehmen zu müssen, obwohl ich massiv dagegen bin? Ich finde das sehr problematisch.
Mhm. Wer möchte antworten?
Naja, also wenn wir es uns malen könnten, würden wir eine Alternative zu Facebook präferieren, die hier in Europa entsteht, wo europäische Firmen sich zusammentun, wo vielleicht auch Institutionen sich daran beteiligen. Das fänden wir gut. Aber solange wir Facebook haben und so viele Menschen dort sind, die, ich sage jetzt mal, ja nichts dafür können, dass Facebook so ist, wie es ist, was die Datenschutzrichtlinien und andere Dinge angeht, solange sehen wir das als eine ganz, ganz wichtige Notwendigkeit oder auch Möglichkeit an, halt eben diese Interaktion herzustellen. Es gibt so viele Plattformen mit dieser breiten Wirkung nicht, wo wir eben diese Interaktion tatsächlich finden können. Wir würden uns anderes wünschen. Und Abhängigkeit erkennen wir momentan nicht. Also wir sind uns dessen sehr bewusst. Wir warnen auch, jeder, der auf Facebook geht, sollte wirklich wissen, welche Dinge er dann abhakt. Aber gleichzeitig sind wir wie alle anderen, glaube ich, auch ein Stück weit mitgefangen. Wenn man an die Breite ran will, dann muss man auch die unterschiedlichen Möglichkeiten wie Facebook nutzen.
Und aber für alle, die das nicht wollen, gibt es ja auch noch die ZDF-Mediathek, in der natürlich auch alle unsere Beiträge einzeln abzurufen sind.
Bei Twitter, bei Snapchat.
Bei Periscope. Also wir versuchen schon in die Breite zu gehen, aber wir haben natürlich auch einfach ein Ressourcenproblem. Also wir sind deswegen auch bewusst nicht auf YouTube, weil das wäre nochmal eine sehr große Community, die wir so nicht gerade bewerkstelligen können. Deswegen haben wir uns das erstmal aufgespart. Also wir versuchen schon, Diversifikation anzubieten, aber Facebook ist halt gerade das Größte. Das ist halt leider so. Da vorne ist eine Frage.
Ich würde gerne mal zum Shitstorm zurückkommen. Ihr seid ja alle groß und erfahren und habt irgendwie gelernt, damit umzugehen. Ich betreue aktuell ein Projekt, bei dem Studierende ihre ersten journalistischen Gehversuche machen, ihre ersten Beiträge veröffentlichen, und da kommen langsam Rückmeldungen zurück. Zuerst habe ich gedacht, hey, wir werden auch als Lügenpresse betitelt, wir werden ernst genommen. Aber auf der anderen Seite will ich natürlich von Menschen, die eben diese ersten Schritte machen, Rückmeldungen wie Abschaum irgendwie auch fernhalten und die nicht nach dem ersten Schritt schon total demotivieren. Und da wollte ich fragen, ihr habt ja auch einiges an Nachwuchsarbeit. Wie geht ihr denn damit um?
Das ist eine schwierige Frage, ehrlich gesagt.
Wir können es auch nicht wegschieben. Also um ehrlich zu sein, ein Tag intensiv verbracht in unseren Kommentarspalten, an Tagen, wo wir viele kontrovers diskutierte Themen haben, das lässt einen zweifeln an der Menschheit. Man muss sich dann versuchen, die Zahlen wieder in Relation zu setzen, nicht? Es gibt irgendwie, 50 Leute, die irgendwie, wo sie nur können, draufhauen, aber es gibt ja vielleicht dazu auch noch irgendwie 200 Likes und irgendwie ein paar hundert Shares oder so. Also positive Resonanz auf einen Beitrag, der halt nicht so verbalisiert ist, sondern halt sich nur in Zahlen ausdrückt. Aber ich befürchte, wir müssen das aushalten. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen versuchen, das produktiv zu machen, journalistisch auch, neue Themen darin zu entdecken und irgendwie versuchen, das abends wieder abzuschütteln. Und
Aber man muss ehrlich sagen, das ist personalintensiv. Also du hast zusätzlich Leute, die diese ganzen Threads durchgucken und tausende von Kommentaren lesen müssen, weil da sind ja auch viele gute Kommentare dabei, nicht nur Lob, sondern einfach auch Anregung, Kritik. Wir gehen hart vor gegen die, die die Regeln verletzen, die Netiquette, die werden rausgeschmissen und gesperrt. Wir schließen uns innerhalb des ZDF bei den verschiedenen Social-Media-Teams, die wir haben, natürlich auch kurz. Wie macht ihr das? Wenn bei uns was auftaucht, können wir so sicher wie das Amen in der Kirche sagen, kurz danach taucht es auch auf der ZDF.de irgendwo auf. Und da muss man sich eng miteinander zusammenkoppeln, aber man muss und natürlich auch Tools nutzen. Es gibt ja Programme, mit denen man, ich sag mal, die Kommentarspalten ein bisschen sortieren kann und so weiter. Aber das ist ein Fass ohne Boden. Und wir haben nicht unendliche Ressourcen. Und deswegen müssen wir leider auch User sperren und da sehr rigide vorgehen.
Also ich würde, glaube ich, dir direkt als Tipp mitgeben, wenn du diese beleidigenden Kommentare hast, sofort löschen, Leute sperren und vergessen. So, wenn du Leute hast, die sich fachlich mit dir auseinandersetzen, dann nimm sie ernst und geh mit denen auch tatsächlich in den Austausch. Nach der ersten, oft sehr harschen Kritik werden die Menschen häufig, wenn man auf sie eingeht und sie ernst nimmt, ein ganzes Stück weicher und ein ganzes Stück, okay, da hört mir jemand zu. Das ist so ein bisschen wie man erstmal an jemanden anschreit, und weil man denkt, der hört einen nicht. Und wenn man sagt, ich habe es schon mitbekommen, okay, lass mal darüber reden, dann werden sie oft eine Nuance softer. Generell gilt ja auch, aber das ist vielleicht auch wichtig für deine Studierenden zu wissen, es gilt ja die Regel, Sachen, die einem gefallen, werden geliked, oder es gibt ein Herzchen. Sachen, mit denen man sich identifiziert, werden geteilt. Und Sachen, die einem gegen Strich gehen, da wird halt geschimpft. Und auch von denen ist es nur eine kleine Nuance. Das heißt, für jeden, der dich in den Kommentarspalten ankackt, gibt es mindestens 3, die eigentlich finden, das stimmt nicht. Und das war auch bei uns ein sehr schöner Effekt, als wir irgendwann feststellten, wir müssen uns nicht mehr selbst verteidigen. Da kommen Leute und verteidigen uns. Ja, und ich muss mich nicht mehr selbst rechtfertigen, sondern da kommen dann Menschen und sagen, ey, pass mal auf, das ist bei denen so und so und die meinen das so und so. Und das ist, wenn du dann diesen Gemeinschaftseffekt hast, dann wird es wirklich auch schön, weil dann weißt du, bist nicht mehr ganz alleine. Aber da musst du natürlich erstmal hinkommen. Aber ich glaube, am besten ist denn deinen Studierenden zu sagen, das ist nur eine Minderheit und die ist halt sehr laut.
Eine Sache noch vielleicht, bevor, während das Mikro zu dir wandert.
Hier vorne war zuerst
die Dame in der dritten Reihe. Ja. Der Impfdebatte zum Beispiel habe ich es auch einmal gemacht, da hatten wir einen, der wirklich so vehement, es gibt ja auch so eine Dauerposter, die einfach immer wieder raufhauen, teilweise auch immer wieder das Gleiche schreiben, dem habe ich einfach irgendwann angeboten zu telefonieren. Und das geht wirklich echt in die Richtung absolut zeitintensiv. Das kann man wirklich nicht immer machen, aber mit so einem komplett aufgebrachten Menschen bringt das unheimlich viel, weil der will einfach wirklich nur, dass man ihm mal kurz zuhört. Und wenn er merkt, dass man das tut, dann ist das eigentlich ein ganz netter Kerl und hört auch auf. Ja. Bitte? Das hat geklappt. Ja, wir haben telefoniert. Ich habe ihm erklärt, wie wir auf diese Frage gekommen sind, impfen ja oder bleiben lassen. Und dann war es eigentlich ganz nett. Ja, und dann hat er eben einfach auch vor allen Dingen es gelassen und nicht mehr diese ganzen Leute eingeladen. Es sind ja teilweise richtige Plagen. Also AfD-Wähler zum Beispiel kommen ja in Schwärmen auf unsere Seite, die sich gegenseitig dann wieder anstacheln.
Aber muss sagen, auch nationalistische Türken machen das und auch die Kurden machen das. Die holen dann ihre Freunde und dann wird's laut. Hier vorne die Frage von dir. Mikrofon? Hast du das Mikrofon noch?
In der ersten Reihe waren?
In der ersten Reihe rechts war.
Falls jemand Mikrofon sucht.
Ah ja, ja, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ich hatte es zuerst gesehen, sorry.
Ja, guten Morgen. Meine Frage ist, seht ihr einen qualitativen, und das jetzt in Anführungsstrichen, Unterschied zu einem Shitstorm auf Twitter und auf Facebook von den Beiträgen? Weil ich fand den Beitrag von dem Herrn sehr interessant, dass ich finde, dass es bei Facebook, um jetzt mal etwas böse zu wirken, ist es doch schon ein bisschen bildungsferner, sage ich mal, weil auch viele bei Twitter halt auch schon an den 140-Zeichen-Regeln scheitern. Dann hört es ja schon auf. Und bei Facebook kann man ja schreiben. Das ist meine erste Frage. Also wo seht ihr da so einen qualitativen Unterschied? Und das andere ist, wo könnt ihr unterscheiden, ist es wirklich ein Feedback von einem Zuschauer und wo ist es wirklich ein Troll, der euch wirklich nur ärgern möchte? Also habt ihr da schon ein Gespür entwickelt, was Trolle angeht? Und
die Trolle kennen wir inzwischen persönlich.
Ja. Okay, alles klar.
Wir können Bingo spielen, wir kennen die Namen auf jeden Fall. Also der Eindruck stimmt natürlich. Es ist tatsächlich offensichtlich so, dass bei Twitter einfach die Leute irgendwie tatsächlich genauer überlegen, was sie schreiben, weil es aber auch mit ihrer Person natürlich verknüpfter ist. Das ist natürlich in ihrem Account ewig sichtbar, was sie da geschrieben haben. Also man kann das relativ leicht zurückführen. Ich glaube, das lässt die Hemmschwelle da doch noch etwas steigen. Und bei Facebook tatsächlich teilweise wirklich unglaublich, was da geschrieben wird. Ja.
Ich finde es ehrlich gesagt, dass das kein Unterschied ist.
Wirklich?
Nö.
Echt?
Aber also so ist es.
So deutlich, also gerade
wir haben jetzt noch, ich habe das gesehen, eine Meldung. Wir haben noch, Michael, wie viel Zeit?
Eine Minute
Zeit. Wir sind aber natürlich gerne hier vorne dann noch und unterhalten uns.
Sammeln mal.
Facebook Live ist mittlerweile...
Periscope hat mich gerade rausgeschmissen. Okay.
Die Frage geht dahingehend zu den Ressourcen und vielleicht auch zu den Wellen. Ab wann merkt man eigentlich, dass es im Prinzip nur noch um Zerstörung geht, um darum, dass man halt Leute binden will und Geld vernichten und sonstiges, wie man zum Beispiel als Tierschützer gerne irgendwelche Kosmetikmarken angeht, und zwar so, dass da zumindest ein Community Manager einen Tag lang arbeiten muss. Das heißt, man hat der Firma so und so viel Verlust gebracht, was ja im Prinzip ein klassisches Prinzip aus dem Offline-Bereich ist, also Zerstörung und Blockade etc. Ab wann schaltet man dann im Prinzip auf den Stealth-Modus und sagt, die alle nicht mehr? Ist das ein Thema oder bemerkt man das, weil sie nehmen das Thema Ressourcen ja selber auf. Und ich glaube,
also bemerkst du auf jeden Fall, ja. Okay. Sehr, sehr schnell.
Nach der ersten Reaktion von uns, also wenn wir auf das eingehen, was einer sagt, dann merken wir in dessen Antwort relativ schnell schon, ist der an einer ernsthaften Diskussion interessiert oder wiederholt im Grunde genommen immer nur und immer nur seine Positionen. Und dann ignorieren wir. Wenn er anfängt zu beleidigen, dann fliegt er raus.
Und Ressourcen, es ist natürlich ressourcenintensiv. Wir haben zum Glück ganz gute Tools, die uns das teilweise jetzt erleichtern, dass man einfach dann auch massenweise Kommentare einfach abklickt und sofort rausschmeißt. Aber es ist schon anstrengend und es braucht auch mehr Leute, als wir am Anfang gedacht haben. So schaffen wir noch eine Frage? Nein, der Stage Manager sagt, wir müssen runter. Schade. Okay. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Und wir sind dann noch ein bisschen hier vorne, falls noch jemand Fragen hat.